Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er uns bereit macht, zu verstehen, was er persönlich jedem von uns sagen möchte. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten und führen auf dem Weg, den du uns bestimmt hast. Und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, in einer Zeit, in der, wie viele hoffen, die Pandemie in den letzten Zugungen liegt, haben wir einen Predigttext zum Thema Maskenpflicht im Gottesdienst. Deswegen habe ich Mose mit einer Maske ausgerüstet. Ist sie noch dran? Ich hatte schon Sorge, dass das der Kirchendienst für einen dummen Jungenstreich macht und schnell abmontiert. Aber nein, das gehört zur Gestaltung des Kirchenraumes zum Thema der heutigen Predigt. Vielleicht fragt sich mancher, wo in der Bibel steht etwas zum Thema Maskenpflicht? Im heutigen Predigttext, 2. Mose 34, 29 bis 35. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichtes glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. So übersetzt es Martin Luther. Andere haben statt Decke auf seinem Angesicht Tuch, Schleier oder Hülle geschrieben. Der bekannte Alttestamentler Martin Not hat in seinem Kommentar, der ist schon aus dem Buch aus dem Jahre 1988, das Wort Maske verwendet und sagt, das war in anderen Religionen so auch üblich oder gab es das, dass der Priester eine Maske getragen hat, allerdings eine Maske, mit der er diesen Gott dargestellt hat, in dessen Namen er gesprochen hat. Bei Mose ist es anders. Er hat, wenn er gesprochen hat, die Maske abgenommen, so wie das auch bei uns ist. Und wenn er allein vor den Altar hintrat, um mit Gott zu reden, hat er die Maske auch abgenommen. Aber dann, wenn er sich unter das Volk gemischt hat und nicht mehr öffentlich reden musste, dann hat er die Maske aufgesetzt, nicht um Gott zu spielen mit dieser Maske, sondern weil, auch nicht weil eine Infektionsgefahr mit einem Virus von ihm ausgegangen wäre, sondern weil sein Gesicht strahlte von der Herrlichkeit Gottes. Martin Luther hat übersetzt, die Haut seines Angesichtes glänzte. Da könnte man auch an eine Creme denken. Und wenn die Bibel berichtet, dass Mose mit 120 Jahren noch frisch und kein bisschen ausgetrocknet war, dann könnte das damit zusammenhängen. Andere haben geschrieben, sein Angesicht leuchtete oder strahlte. Dieses Verb, was an dieser Stelle vorkommt, das wird ganz selten in der Bibel verwendet und es enthält den Wortstamm von Horn. Keren heißt das Horn und dieses Verb heißt Karan. Und es gibt keine anderen Vergleichsstellen der Bibel, wo man die Bedeutung dieses Wortes noch weiter erschließen kann. Aufgrund dessen, weil dieses Wort, also dieses Verb, das Glänzen, den Wortstamm von Horn enthält, wird Mose auf alten Bildern immer mit Hörnern dargestellt. Meistens, wie bei uns auch, sieht man diese beiden Haarlocken, zwei widerspenstige Haarlocken, die sich so wie Hörner nach oben ringeln, so hat es eben der Bildhauer versucht darzustellen. Möglicherweise, aber das weiß man eben nicht, weil es keine anderen Quellen gibt, kommt dieses Wort daher, dass Lichtstrahlen, so wie Hörner davonschießen vom Kopf, wie es auf manchen Bildern auch mit dem Heiligenschein dargestellt wird. Also ein richtiges Strahlen, Lichtstrahlen, die so wie Hörner vom Kopf ausgehen. Woher kam es, dass Moses so strahlte? Hier steht, weil er mit Gott geredet hatte. Er war auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes gewesen. Eine lange Zeit und Gott hatte mit ihm geredet. Und er hat diese 10 Gebote von Gott bekommen auf 2 Steintafeln Und es steht ausdrücklich hier, er hatte die Steintafeln in seiner Hand, als er vom Berg stieg, so wie es auch hier am Fuß der Kanzel dargestellt ist. Gott hatte einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen und diese beiden Steintafeln waren die Zeichen dieses Bundes. Und das, obwohl Israel das erste Gebot bereits gebrochen hat, quasi in dem Moment, als der Vertragsabschluss getätigt wurde, wurde er schon gebrochen von Israel, indem sie sich dieses goldene Kalb gemacht hatten. Und obwohl dann Mose also vom Berg kam und das sah, dass die Israeliten dieses goldene Kalb anbeteten, im Zorn gesagt hat, dann hat ja sowieso alles keinen Zweck und diese Tafeln, die Gott mit seinem eigenen Finger beschrieben hatte, am Fuß des Berges zerschmettert und gesagt, ist alles zu spät, hat keinen Zweck. Aber Gott hat Mose aufgefordert, neue Tafeln mitzubringen. Und er hat diese Tafeln erneut beschrieben mit den Geboten. Er hat einen neuen Versuch gestartet. Er hat diesen Vertrag noch einmal von vorn begonnen und mit Israel geschlossen. Und darin hat Mose Gottes Wesen so deutlich erkannt. Er sagt es in den vorhergehenden Versen 6 und 7. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Mose erkennt, dass Gott wohl streng und gerecht ist, dass er nicht Sünden einfach so vergisst oder übersieht oder sagt, macht alles nichts. Dass er streng und gerecht ist, aber dass er auch voll Liebe und Treue ist und immer wieder einen neuen Versuch macht und immer wieder neu anfängt mit seinem Volk und es nicht aufgibt oder vernichtet oder verdammt oder sich von ihm trennt. Und vielleicht in dieser Erkenntnis, die ihm in der Gegenwart Gottes so überwältigend geschenkt worden ist, strahlt sein Angesicht, so dass es die Israeliten kaum länger ertragen können, das anzuschauen. Im Evangelium haben wir etwas Ähnliches von Jesus gehört. Er war ebenfalls auf einem Berg, Mose war an seiner Seite, außerdem noch Elia. Und auch da haben die Jünger gesehen, dass ein Leuchten von Jesus ausging. Und man könnte auf den ersten Blick sagen, Jesus wird auf eine Stufe gestellt mit Mose, dem, der ja für die Israeliten die Person Nummer eins war, von der alles abhängt, auf der alles ruht. Und wenn man diesen Bericht bei Lukas oder Markus liest, kann man das so sehen, dass Jesus leuchtete, so wie damals Mose, und Mose steht mit ihm auf einer Stufe. Aber so wie es uns Matthäus erzählt hat, da merken wir, da ist etwas anderes. Von Mose wird berichtet, sein Angesicht strahlte. Von Jesus wird gesagt in Matthäus 17, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Also nicht leuchtend oder hell oder weiß, sondern so weiß wie das Licht selbst. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und die Sonne ist ja die Quelle des Lichtes schlechthin. Alles Licht in unserer materiellen Welt geht von der Sonne aus. Und man kann in die Sonne nicht schauen, ohne sich die Augen zu verletzen, wenn man länger hinblickt. Und damit zeigt sich ein Unterschied. Mose ist wie ein Spiegel oder er ist wie so ein phosphoreszierendes Bild, was man Kindern ins Schlafzimmer hängt, was sich im Laufe des Tages mit Licht vollsaugt quasi und dann nachts das Licht abstrahlt und leuchtet. Mose ist wie jemand, der das Licht zurückwirft, reflektiert. Aber Jesus ist das Licht selbst, Jesus ist die Quelle des Lichtes. Heute am letzten Sonntag im Weihnachtsfestkreis, wo wir am letzten Mal mit den Christbäumen und dem Krippentransparent Gottesdienst feiern, schauen wir uns auch nochmal ein Weihnachtsbild an, das sehr berühmte und bestimmt von allen schon mal wahrgenommene Bild von Antonio da Correggio, 1530 gemalt, hängt in der Gemäldegalerie Dresden, kann man irgendwann wieder besichtigen. Da sehen wir, dass ein strahlendes, fast blendendes Licht ausgeht von dem Kind. Je nach Belichtung oder auch Beleuchtung des Raumes, wie hier ist es so weiß, also fast, dass man wirklich kaum hinschauen kann, fast weiß. Und wir sehen, dieses Kind ist die Lichtquelle. Von ihm geht das ganze Licht aus. So wie die Israeliten das Strahlen von Moses Gesicht kaum ertragen konnten, so sehen wir auch hier eine Frau an der Krippe, die an der Säule hinten steht. Sie hat, ist alles so im, ansonsten, was nicht von dem Kind beleuchtet ist, sehr im Dunkeln. So sieht man auf dieser Aufnahme gar nicht. Sie hat einen Korb vor sich, wo sie die rechte Hand so ein bisschen drüber hält. Da sind zwei Tauben drin, vermutlich zwei. Sehen kann man eigentlich nur eine, je nachdem, bei guter Auflösung und Beleuchtung. Diese Tauben deuten schon an Lichtmess, die Darstellung Jesu im Tempel, wo Maria zwei Tauben bringen musste, nach alter gesetzlicher Vorschrift. Und diese Frau bringt also diese Tauben, schenkt die der Maria und sie erhebt die Hand, um ihre Augen zu schützen vor diesem Licht. Sie kann das kaum aushalten, es blendet sie. Aber alle, die in die Nähe dieses Kindes gehen, werden von diesem Licht erleuchtet, auf die strahlt das Licht ab. Sogar die Engel, von denen wir ja eigentlich denken, dass sie selber leuchten. Engel sind ja strahlende Gestalten. Aber hier in diesem Bild, wenn man richtig hinschaut, auch die Wolke, auf der sie sind, und auch die Engel selbst, die sind nur hell auf der Seite, die dem Kind zugewandt ist. Ihre Rückseite ist im Schatten, also werden auch sie von dem Kind angeleuchtet, bekommen ihr Licht von Jesus. Sogar Josef, der draußen zu tun hat, ist hier nur andeutungsweise zu erkennen, so ein bisschen ein heller der Kopf, so ein bisschen ein heller Halbkreis zwischen der Maria und dem Horizont. Auf der Mitte sehen wir eigentlich Josef. Er ist nicht so hell erleuchtet, aber wir würden seinen Kopf nicht sehen, seine Kopfhaut, wenn er nicht von dem Kind angestrahlt wäre. Er steht nicht mit an der Krippe, er hat zu tun. Er macht nämlich den Esel fertig für die Flucht. Und trotzdem wird er von dem Licht mit erleuchtet. Er ist in der Nähe des Kindes, er ist für das Kind aktiv. Und auch der Esel selbst steht im Dienst des Herrn. Da ist jetzt auf dieser Aufnahme gar nichts mehr zu sehen. Aber auch der Esel wird mit erleuchtet von dem Kind. Und das ist für mich auch immer tröstlich, dass auch ein Esel im Dienst des Herrn von diesem Licht mit erleuchtet wird. Und auch der Weg zu diesem Kind, ja, auch fast verschwunden. Also auf dem Computerbildschirm konnte man das schon alles noch sehen, aber hier geht es eben dann durch die Helligkeit des Raumes unter. Da sind ein paar Stufen hoch zu der Krippe. Auch die sind sichtbar erleuchtet von dem Licht dieses Kindes. Das erinnert an die Grafik, die wir zur Jahreslosung angeschaut haben. Auch da war das so, eine helle Tür, Jesus, die Tür zum Vater, und aus dieser Tür fällt Licht auf die Treppenstufen, auch der Weg zu ihm hin ist schon erleuchtet von diesem Licht. Und so ist es auch hier dargestellt. Die Treppenstufen, die zur Krippe führen, leuchten ein bisschen, sind ein bisschen erhellt schon von diesem Licht. So war es damals bei Mose und so ist es hier auf diesem Krippenbild dargestellt, weil es bis heute so ist. Menschen, die sich in die Nähe Gottes, die sich in die Nähe von Jesus begeben, die strahlen. Die werden von diesem Licht ja verändert, das Licht strahlt von ihnen ab. Mir ist sofort eine kleine Begegnung eingefallen in vergangenen Jahrhunderten, als ich noch Mitarbeiter beim Missio Camp war. Da hatten wir mal ausgemacht, die Leitungsmitarbeiter, wenn die selbst kein Seminar haben, dann sollen sie die Mitarbeiter hospitieren, um zu gucken, was so läuft und auch um den Mitarbeitern Feedback zu geben, um ihnen Tipps zu geben, auch Anerkennung zu geben für das, was sie gemacht haben und vielleicht hilfreiche Ratschläge für Gestaltung von Seminaren. Ich habe mich also entschieden für einen Mitarbeiter, den ich nicht kannte, also bloß den Namen schon mal gehört hatte. Er war mal als paar Jahre zuvor als Teilnehmer an der Konfirmandenrüstzeit gewesen, da war er mir nicht weiter aufgefallen. Ich wusste, wo er her war und hatte den Namen im Kopf. Und ich komme also hin in dieses Zelt, wo das Seminar stattfinden will und sage, ist das in Ordnung, wenn ich mich mit reinsetze? Und wenn du willst, kann man hinterher nochmal drüber reden. Und er dreht sich also mir zu mir rum und schaut mich an. Und diese strahlenden Augen, die der hatte, die haben mich fast umgehauen. Ein junger Mann, knapp 20, und ein derartiges Strahlen in seinen Augen, wo ich merke, da ist was passiert in seinem Leben seit seiner eher unauffälligen Konfirmandenzeit. Und er hat mir auch erzählt, dass er, weiß gar nicht, ob bei Missio Camp oder in der Konfirmandenrüstzeit oder bei einer Jugendwoche sich bekehrt hatte, also mit Jesus begonnen hatte, und da waren ein paar Jahre vergangen. Und es war, also selten sieht man das so offensichtlich, dass die Gegenwart Gottes und die Begeisterung und die Liebe zu Jesus einem Menschen so richtig aus dem Gesicht strahlen. Nicht immer fällt das auf, manchmal sieht man diese Strahlen auch erst im Dunkel. Wir sehen ja hier zum Beispiel den Josef. Doch, man sieht ihn schon. Bisschen. Die Schultern sieht man auch noch mit dem Kopf, aber wenn man länger hinguckt. Da ist es einfach die Umgebung zu hell. Es gibt Christen, da sieht man, die sieht man erst im Dunkeln leuchten, wenn sie in eigene Lebenskatastrophen kommen, in schwere Zeiten, Krankheiten oder Schicksalsschläge oder Missgeschicke oder andere Krisen und man plötzlich merkt, da geht ein Licht aus, da ist nicht Verzweiflung, da ist nicht Angst, da ist nicht Bitterkeit oder Hoffnungslosigkeit, sondern da ist ein Licht da. Das ist ansonsten, war das ein ganz unauffälliger Durchschnittsbürger und Christ und jetzt sieht man plötzlich, hier ist ein Licht, was im Dunkeln wirklich leuchtet. Manchmal merkt man es nur durch das Verhalten, dass einer überhaupt nicht strahlend aussieht, aber man merkt an seinem Verhalten in einer bestimmten Situation, dass davon das Licht Gottes ausgeht, durch das, was jemand tut oder auch dadurch, wie er nicht reagiert in einer bestimmten Situation, obwohl das alle so machen würden und obwohl man das von ihm erwartet und vielleicht auch so gewöhnt war und er reagiert eben nicht so wie andere. Und man merkt plötzlich durch dieses Verhalten das Licht Gottes. Und manchmal merkt man einem Menschen gar nicht dieses Licht und doch werden andere davon angezogen. Andere sind neugierig auf diesen Menschen, sie suchen den Kontakt mit ihm, sie erzählen ihm ihre Probleme oder schütten ihr Herz aus und sie wissen gar nicht warum. Aber sie haben unbewusst dieses Licht wahrgenommen, das von diesen Menschen ausgeht und merken, dort ist ein Hoffnungsschimmer bei diesen Menschen, wenn ich mich an den wende. Und wie kann man ein solcher Mensch werden? Wie kann man sich in die Nähe dieser Lichtquelle begeben, unter den Einfluss dieses Lichtes stellen? Nach unserem Predigttext in 2. Mose 34 kommen im Rest des zweiten Buches Mose nur noch zwei Themen vor. Das eine Thema hat drei Verse, das andere Thema die restlichen Kapitel. Die ersten drei Verse von Kapitel 35 handeln vom Sabbat. Also Mose gibt den Israeliten die Aufforderung, am Sabbat nicht zu arbeiten, zu ruhen und diesen Tag dem Herrn heilig zu halten. Das ist nur ganz knapp gesagt, aber sehr straff angekündigt. Und die restlichen Kapitel, da geht es um die Stiftshütte, also um die Erstellung und Nutzung des Heiligtums. Die Stiftshütte kann man als einen Campingtempel bezeichnen, also ein Tempel, der wie der Tempel in Jerusalem genutzt wird, aber den man wieder abbauen kann und zusammenfalten und einpacken, um weiterzuziehen an die nächste Stelle in der Wüste. Das heißt, es geht in den folgenden Kapiteln des ganzen zweiten Buches Moses nur noch um das Thema Gott begegnen, vor sein Angesicht kommen, Zeit mit ihm verbringen. Dazu ist der Sabbat da, der Feiertag, bei uns der Sonntag. Ein Tag, der dazu da ist, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn man heute die Leute fragt, warum gibt es das Wochenende, warum gibt es den Sonntag, dann werden die einem wahrscheinlich die Antwort geben, man braucht mal Erholung und man hat privat was zu tun und man will ein bisschen Spaß haben. Aber das ist nicht der Grund, warum wir in unserer westlichen Kultur den Sonntag haben, als freien Tag, sondern dass wir dort Gott begegnen. Das ist der ganze Grund. Andere Kulturen, die die Bibel nicht kennen, die kennen auch keinen Sonntag. Der ist dazu da, dass wir Zeit für Gott haben und alles andere mal aus der Hand legen und sagen, jetzt ist Zeit, um Gott zu begegnen. Und dazu gibt es auch die Stiftshütte, das Heiligtum, die Kirche. Und wenn wir als Christen von der Kirche reden, als dem Heiligtum, dann ist weniger dieses Gebäude gemeint. Das hat nicht so einen hohen Stellenwert, wie manche vermuten, im Blickpunkt Heiligkeit, sondern es ist die Gemeinde gemeint, die sich hier versammelt. Was diesen Raum heiligt, ist nicht, dass Gott hier wohnt, sondern dass sich die Gemeinde hier versammelt und in der Gemeinde wohnt Gott. Die Gemeinde macht diesen Raum heilig, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Menschen, die sich im Namen von Jesus Christus versammeln, die sind sein Heiligtum und sein Tempel. Und das brauchen wir, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nur von dieser Begegnung mit Gott in der Gemeinschaft seiner Kinder kann Licht abstrahlen in unseren Alltag, auch in unsere private, persönliche Begegnung mit Gott, die wir zu Hause haben. Hier ist Gott gegenwärtig, hier können wir ihm begegnen, hier können wir uns seinem Licht aussetzen, hier können wir sein Licht tanken, so wie es Gerhard Terstegen in diesem wunderschönen Anbetungslied beschreibt, Gott ist gegenwärtig. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Darum geht es, dass wir die Strahlen Gottes aufnehmen, dass wir sie fassen und dass wir sie wirken lassen, dass wir Gott wirken lassen, damit er in uns und durch uns wirken kann im Alltag. Denn wir können ohne das von uns aus nichts Vernünftiges bewirken. Und deswegen lasst uns von hier hinausgehen und strahlen. Nicht, weil wir uns Mühe geben zu strahlen, das hätte keinen Sinn, sondern weil es unvermeidlich ist, wenn uns das Licht von Jesus berührt und verändert und erleuchtet, dass wir dieses Licht dann abstrahlen. Und dieses Licht wird weder von einer Maske abgehalten, noch von einer Strickmütze, sondern es wirkt einfach durch das alles hindurch, auch durch unsere menschlichen Fehler und Schwächen hindurch, wirkt dieses Licht, wenn es wirklich das Licht Gottes ist. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.